Deutschlandfunk. Der Tag.
Wohl keine Region der Welt ist so reich an Konflikten wie der Mittlere Osten. Konflikte, die mal nur schwelen, um dann aber wieder heftig auszubrechen. Vor 7 Monaten beispielsweise hat es wieder zwischen der palästinensischen Hamas und dem israelischen Militär geknallt. Kurze Zeit später musste Israels Regierungschef Netanyahu seinen Hut nehmen. Wie geht es dem Land mit der neuen Regierungskoalition und hat sich seitdem irgendetwas im Friedensprozess getan? Das ist ein Thema gleich. Und wir schauen in ein Land, das auch durch Corona in den letzten Jahren etwas aus dem Blick geraten ist, ohne dass sich die Lage dort entscheidend verbessert hätte. Nach Syrien. In der Tag an diesem Dienstag, den 4. Januar 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Benjamin Netanyahu war mindestens ein Jahrzehnt lang die Überfigur der israelischen Politik. Dauerpremier, geliebt von den einen, gehasst von den anderen. Dazwischen gab es nicht viel. Im Sommer ist aber etwas passiert, was die meisten kaum für möglich gehalten haben. Eine Koalition aus wirklich allen Lagern des zersplitterten israelischen Parlaments hat es geschafft, nach über 10 Jahren eine Mehrheit gegen Netanyahus konservativen Likud-Block zu bilden. Und ausgerechnet Naftali Bennett, ein rechter Hardliner, der Netanyahu viele Jahre unterstützt hatte, wurde zum neuen Regierungschef gewählt. Und heute ist er wieder erwartend immer noch im Amt. Grund genug nachzufragen bei unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer, wie stabil dieses bunte Bündnis tatsächlich ist.
Ziemlich stabil. Und das kann ich anhand eines Wortes vielleicht verdeutlichen, das ich jetzt länger nicht mehr gehört habe, nämlich Neuwahl. Wir hatten dieses Wort ja in den letzten Jahren ganz häufig hier. Ja. 4 Neuwahlen innerhalb von ungefähr 2 Jahren hat einen großen Teil meiner Arbeit ausgemacht. Und dieses Wort ist im Moment in diesen Wochen weitgehend aus dem israelischen Diskurs verschwunden. Neuwahlen sind jetzt erstmal abgewendet und nicht so wahrscheinlich. Und das bedeutet, diese Regierung ist relativ stabil. Wir können mal auf die Ursachen gucken. Erstmal formal. Da ist vor ein paar Wochen ein Staatshaushalt beschlossen worden in Israel. Klingt jetzt erstmal nach was Selbstverständlichem. Hatten die aber über 3 Jahre nicht. Und dieser mangelnde Staatshaushalt, der hat mehrere Neuwahlen ausgelöst. Das drohte auch diesmal. Jetzt gibt's einen Staatshaushalt für die Jahre 2021 und 2022. So haben die den vor ein paar Wochen beschlossen. Und das ist eine gute Nachricht. Das gibt dieser Regierung Stabilität. Und dann gibt's noch weitere Gründe, die für Disziplin sorgen in der Regierung. Erstmal, die stehen in Umfragen gar nicht so doll da. Also natürlich gucken die aktuellen Ministerinnen und Minister, wie wäre das denn bei einer Neuwahl? Vielleicht dann eher Disziplin wahren, keine Neuwahlen. Und zweitens, jetzt nenne ich Ihnen den Namen, die politische möglicherweise Überfigur der letzten 20 Jahre in Israel, 30 Jahre, Benjamin Netanyahu. Früher Premierminister, heute Oppositionsführer. Und wenn ich das so formulieren darf, der lauert noch, der möchte wieder Premier werden. Und das ist ein weiterer Antrieb für diese Regierung, nicht auseinanderzubrechen.
Also das Paradoxe sozusagen, solange Netanyahu dieses für diese Koalition ja Damoklesschwert, solange das noch da ist, ist diese Koalition stabil.
Ja, so kann man das sagen, weil Netanyahu einfach weiterhin recht gute Umfragewerte vorweisen kann für seine Likud-Partei, weil er zwar von vielen politisch und manchmal auch persönlich gehasst wird, aber ebenso viele Israelis ihn weiterhin lieben und er mit seinem Likud weiterhin in Umfragen die stärkste Partei ist. Und was eben diese so ungleiche Koalition von politisch links bis politisch weit rechts, von arabisch bis jüdisch, was die eben eint, bis auf eine kleine Ausnahme, das ist die Abneigung gegenüber Benjamin Netanyahu. Und das war auch im Grunde genommen die Begründung für diese ungleiche, sehr untypische Koalition, zu sagen, okay, liebe Wählerinnen und Wähler, wir wissen, wir sind schon ziemlich exotisch, aber was wir euch bringen, ist ein Ende von Netanyahu. Und solange Netanyahu weiterkommen könnte, motiviert das zum Durchhalten.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die haben einen Staatshaushalt verabschiedet, was für unsere Ohren relativ normal klingt, aber für israelische Verhältnisse schon jetzt was Besonderes war, zumindest gemessen an den letzten Jahren. Und trotzdem haben die Parteien dieser Koalition in den Umfragen nicht gewonnen. Warum können die nicht profitieren davon, dass sie zumindest es schaffen, so etwas wie normales Regierungshandeln wiederherzustellen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Strukturen in Israel sehr festgefahren sind, was auch damit zusammenhängt, dass dieses Land ja sehr gespalten ist in ultrareligiöse, in ultrasäkulare, in die Hipster von Tel Aviv oder auch die extremen oder nicht extremen Siedler im Westjordanland. Da bewegt sich, glaube ich, politische Meinungsbildung langsamer als in anderen Ländern. Man wählt halt da, wo man in den letzten Jahren das Kreuz gemacht hat. Und dann ist es so, dass, glaube ich, schon auch noch relativ viele eher skeptisch auf die Regierung schauen. Ja, was machen sie denn jetzt? Was erreichen sie? Neuer Staatshaushalt, das ist ja auch etwas eher Abstraktes, spüren die Leute noch nicht. Jetzt müssen Dinge wie, wir wollen in das Gesundheitssystem investieren, wir wollen Infrastrukturmaßnahmen finanzieren, die müssen jetzt auch erstmal anlaufen. Neue Regierung ist ja auch erst ein paar Monate alt. Dann könnte sich was an den Umfragewerten tun, aber ich glaube schon, genau was ich gerade gesagt habe, relativ festgefahren in Israel.
Was könnte denn so eine bunte Koalition denn darüber hinaus noch tatsächlich bewerkstelligen?
Also eine neue Kultur der Zusammenarbeit, das ist, glaube ich, auch irgendwie das Alleinstellungsmerkmal, auch historisch gesehen in Israel zu sagen, schaut her, eine so bunte Regierung gab es noch nicht und das klappt schon, ohne dass die sich politisch die Köpfe einschlagen. Dann eben, wie gesagt, Haushalt und Infrastrukturmaßnahmen, Bildungspolitik. Wenn ich darf, kann ich aber sagen, was die ganz klar nicht erreichen werden. Das Riesenthema natürlich hier in der Region, der Konflikt mit den Palästinensern. Den sparen die weitgehend aus. Denn diese Regierung hat von Anfang an gesagt, wir betonen die Gemeinsamkeiten und machen um die großen Unterschiede, die wir natürlich haben, möglichst große Kurven, umschiffen die irgendwie. Und das kontroverseste Thema natürlich, wie geht's weiter mit dem israelischen Siedlungsausbau, mit der israelischen Besatzung des Westjordanlandes? Soll es einen souveränen, zusammenhängenden palästinensischen Staat geben oder nicht? Da gibt's große Unterschiede und deswegen werden da jetzt substanzielle neue Schritte nicht angegangen. Also sowas wie eine Friedenskonferenz oder ein neuer Entwurf. Wie geht's weiter? Wie leben wir in 50 Jahren mit den Palästinensern zusammen oder getrennt? Davon ist nichts zu sehen, weil es ein so heikles Thema ist, dass diese Regierung es kaum anpackt. Heißt aber auch im Westjordanland, der Status quo der Besatzung und teilweise auch des Ausbaus von Siedlungen, der hält an.
Wie ist es denn? Wir erinnern uns alle auf den letzten Metern der Amtszeit von Benjamin Netanyahu. Hat es noch einmal diese kriegerische Auseinandersetzung gegeben? Wie sieht es denn da jetzt gerade aus zwischen Hamas und dem israelischen Militär? Hat sich das Ganze wieder beruhigt oder ist es weiterhin ein Pulverfass?
Es hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten beruhigt. Es ist immer mal wieder aufgehitzt. Es gab dann vereinzelt Raketenbeschuss, Vergeltungsschläge der israelischen Armee. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwischen Israel und Gaza, ohne Opfer. Die Lage ist vermeintlich unter Kontrolle, aber nur weil sich die beiden Konfliktparteien irgendwie geeinigt haben auf die große Frage, wie geht's denn weiter mit der Finanzierung und mit der Durchlassung von Gütern in diesen von Israel und in Teilen von Ägypten abgeriegelten Küstenstreifen Gaza. Das ändert aber natürlich überhaupt nichts, dass sich Israel und die Hamas im Gazastreifen Spinnefeind sind. Es gab ja 4 Kriege in den vergangenen 16 Jahren, seit die Hamas die Kontrolle des Gazastreifens übernommen hat. Und an diesen Grundproblemen hat sich nichts geändert. Deshalb ist es möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis das wieder eskaliert. Und das kann jederzeit geschehen. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass sich diese beiden Konfliktparteien geeinigt haben, zum Beispiel auf die Frage, wie die Hamas sich finanziert und welche Gelder Israel durchlässt.
Aber die Frage ist ja auch, Würde das so eine Regierung überstehen, wenn es da wieder zu einer Eskalation des Konfliktes kommt? Eine Regierung, wir sagen es noch einmal, in der von ultrakonservativ, Hardlinern bis hin zu arabischen Parteien ja alles vertreten ist.
Genau, und da kann man in der Tat Fragezeichen dran machen, die du schon mit der Frage suggerierst. Mhm. Ra'am, eine arabische Partei, ist in dieser Koalition. Viele andere arabisch-politische Akteure sagen, das ist Verrat, ihr seid bekloppt, dass ihr mit Rechtsaußen Parteien gemeinsame Sache macht. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass Ra'am auch deutlich unter Druck käme, wenn es eine mehrtägige, mehrwöchige kriegerische Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Gazastreifen gibt. Und auch das zeigt ganz klar, dass Naftali Bennett daran kein Interesse hat. Jetzt würden zum Beispiel aber auch Kritiker sagen eben, dass deshalb Naftali Bennett ein Arrangement mit der Hamas sucht, um zu verhindern, dass es erneut zu einer Eskalation kommt. Dazu muss man aber sagen, obwohl die Rhetorik immer so krass ist und die beiden Seiten verfeindet sind, finden die seit Jahren abseits der Kriege Arrangements und arbeiten, vorsichtig formuliert, indirekt somit zusammen.
Dann kommen wir mal wieder zu einer eher positiven Sichtweise, die du ja auch schon wieder angedeutet hast. Das Ganze könnte ja eben im Idealfall ja auch dazu führen, dass sich eben politische Kräfte, indem sie sich kennenlernen, indem sie zusammenarbeiten, jetzt gerade in einer Regierung, Ra'am auf der einen Seite, Naftali Bennett auf der anderen Seite, der Premier selbst, der galt ja immer als Hardliner, auch als religiöser Hardliner, dass die sich aufeinander zubewegen. Zum Beispiel eben Naftali Bennett. Ist der immer noch eigentlich so ein Hardliner? Kann man ihn immer noch so bezeichnen?
Das ist schwierig zu sagen. Erst einmal ist die Person Naftali Bennett sehr komplex. Ob er wirklich im Innersten seines Herzens ein religiöser Hardliner war, das kann bezweifelt werden. Er wohnt mit seiner Familie im teils religiösen, teils weltlichen Ra'anana nördlich von Tel Aviv, hat in der Hightech-Branche, die sehr weltlich geprägt ist, gearbeitet. Das hatte so mit einem radikalen Siedler-Outpost im Westjordanland nichts zu tun. Also schwierig, den Mann einzuschätzen. Immer auch eine Person, die sich gewandelt hat. Der tritt jetzt in einer neuen Rolle ganz klar auf, ist ruhiger geworden, nicht mehr der scharfe Mann der Opposition, lobt seine Ministerinnen und Minister von anderen Parteien, tritt moderat und sympathisch auf. Aber natürlich steht Bennett weiterhin für den Ausbau israelischer Siedlungen im Westjordanland, für eine Nähe zur Siedlerbewegung, deren Chef er mal war, und vor allem, und das sagt er auch weiterhin, für ein Nein zu einem souveränen, zusammenhängenden palästinensischen Staat. Und da glaube ich einfach nicht, dass sich jetzt groß was verändern wird. Und selbst wenn die Bilder der gemeinsamen Kabinettssitzungen oder das Gruppenbild, das Gruppenfoto der israelischen Ministerinnen und Minister mit Männern, Frauen, körperbehinderten Menschen, schwarz, weiß, arabisch, jüdisch, das macht auch was mit mir, wenn ich diese neue Regierung sehe, auf Porträtfotos. Und natürlich ist das erstmal ein Bild der Hoffnung. Aber eben zu glauben, dass jetzt Naftali Bennett mit allen Tee trinkt und am Ende sagt, hey, gute Idee, wir machen das mit der Zwei-Staaten-Lösung, ihr habt mich überzeugt, da mache ich ein Fragezeichen dran. Und das gilt für die linken Parteien genauso, die jetzt nicht auf einmal die rechtsnationalen Positionen der rechtsnationalen Parteien übernehmen werden.
Und Netanyahu, der lauert. Wie lange kann er
der lauert.
Wie lange kann
und
er lauern?
Und er rennt. Er joggt durch die Knesset mit 72 Jahren. Ich habe neulich ein Video auf Twitter. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Macht nichts.
Aber ich stellte mir auf einmal Netanyahu vor, dieses Video. So ein bisschen Rocky Balboa-mäßig. Ich glaube, die haben sogar die Musik dazu gespielt, das Social-Media-Team von ihm. Also er rennt zu einem Sitzungstermin in der Knesset, der 72-jährige Mann, der aber natürlich jung geblieben ist und weiter will. Der will weiterhin angreifen, der will weiterhin Politik machen. Und in diesem Video, das war die klare Aussage, ich komme wieder. Ja. Das macht er auch weiterhin so. Der postet auch Social-Videos auf Englisch, also er will da auch weiterhin auch in Richtung der USA und internationaler Beobachter ganz klar zeigen, ich möchte das schaffen. Und das ist schon bemerkenswert bei einem Mann, der wegen Korruption erstens angeklagt ist, regelmäßig vor Gericht erscheinen muss, wo gleichzeitig aber auch die Kritikerinnen und Kritiker sagen, der Mann hat viel erreicht, aber er möchte sich eben nicht in sein Haus in Caesarea nördlich von Tel Aviv zurückziehen, sondern wieder Premierminister werden.
Muss man mit ihm weiterhin rechnen?
Ja, muss man, denn erstens die Umfragen, sein Likud steht weiterhin gut da. Zweitens der Umstand, dass Premierminister erst dann abtreten oder nicht wieder antreten dürfen, wenn sie wirklich verurteilt wurden. Sprich, solange er nicht rechtskräftig verurteilt wurde, kann Netanyahu das machen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Netanyahu wieder Premierminister wird. Die aktuelle Regierung, darüber haben wir gesprochen, ist ja gerade stabil. Aber der ist ein politisches Stehaufmännchen, Benjamin Netanyahu. Also sein Ende seiner politischen Karriere wurde schon oft prognostiziert. Und er kam dann wieder. Deshalb bin ich eher vorsichtig.
Und bei Rocky hat es ja auch diverse erfolgreiche Comebacks gegeben. Zumindest in den Filmen. Benny.
Genau.
Danke dir.
Sehr gerne.
Wenn wir im letzten Jahr auf die Krisenherde dieser Welt geschaut haben, dann haben wir natürlich erstmal nach Deutschland geschaut, klar, Covid, und überall dahin, wo es gerade sonst schlimm war wegen Corona. Wir haben natürlich auch nach Afghanistan geschaut, auch nach Äthiopien beispielsweise wegen des Bürgerkriegs dort. Aber etwas aus dem Blick geraten ist in dieser Zeit Syrien. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder Hörermails deswegen bekommen. Da wurde dann gefragt, wie ist es eigentlich gerade da? Wie ist die Lage mittlerweile in Syrien? Also nutzen wir die Zeit und fragen wir jetzt mal nach bei Miriam Staber, Korrespondentin für die Region im ARD-Studio in Kairo. Hallo Miriam.
Hi.
Fangen wir als erstes mal mit den Machtverhältnissen gerade an. Bashar al-Assad, der ist immer noch am Drücker. Wie viele Teile des Landes hat er unter Kontrolle?
Also in den ersten Jahren des Bürgerkriegs, da haben ja die Regierungsgegner wirklich große Teile des Landes einnehmen können. Und aktuell und jetzt auch schon wieder seit einiger Zeit sind rund 70% des Landes wieder unter Assads Kontrolle. Also das ist vereinfacht gesagt der Süden des Landes. Das syrische Regime hat also Damaskus unter Kontrolle. Das war ja auch immer die Machtbasis. Aber auch andere große Städte wie Aleppo, die aber, muss man auch sagen, teils in Trümmern liegen. Da wurde ja in den letzten Jahren sehr viel zerstört. Mhm. Im Mai, ich weiß nicht, ob es viele mitbekommen haben, gab es in Syrien Wahlen, also in dem Teil zumindest, den Assad kontrolliert. Es war eine mehr als umstrittene Wahl. Also Deutschland und auch andere Regierungen haben zum Beispiel auch diese Wahl kritisiert als betrügerisch, als weder frei noch fair. Da war zum Beispiel die Rede davon, dass Leute Stimmen abgeben mussten, um auch eine möglichst hohe Wahlbeteiligung und damit auch eine Legitimität für Assad zu erreichen. Also das Ergebnis der Wahl war dann auch, nach Angaben des Regimes, dass Assad 95% der Stimmen erhalten hat. Und so ein Wahlergebnis, das nutzt Bashar al-Assad ja dann auch wieder, um sich als den alternativlosen Herrscher dieses Landes zu präsentieren. Mhm. Noch ein Satz dazu, also 70% oder fast das ganze Land, das klingt auf der einen Seite nach viel, aber erstens ist es eben, bedeutet es eben auch, dass immer noch ein Teil seines Landes nicht von ihm kontrolliert ist. Und zweitens hat er es ja auch nur geschafft, an der Macht zu bleiben, weil er Hilfe von außen hatte, weil er Unterstützer hatte. Und von diesen Unterstützern ist er auch sehr abhängig.
Und diese Unterstützer, das ist vor allem Putin, Russland oder noch mehr?
Ja, Russland auf jeden Fall. Ein anderer prominenter Unterstützer ist auch der Iran. Der Iran hat in den letzten Jahren Kämpfer, Geld, Waffen geschickt. Und da geht es um unterschiedliche Interessen. Also der Iran will, vereinfacht gesagt, eine schiitische Achse über Syrien bis in den Libanon zur Hisbollah. Aber die Unterstützung des Irans ist begrenzt, weil das Land ja selbst mit Wirtschaftskrisen kämpft und jetzt wahrscheinlich auch nicht in der Lage ist, umfassende Gelder für einen Wiederaufbau, der nötig wäre, zur Verfügung zu stellen. Du hast ja gerade auch Russland angesprochen und Russland ist wirklich spielt eine entscheidende Rolle. Russland hat aktiv in diesen Konflikt eingegriffen und Assad massiv unterstützt. Russland selbst sagt, dass es dabei um die Bekämpfung des sogenannten Islamischen Staates ging. Aber Russland hat durch den Einsatz natürlich auch in der arabischen Welt wieder Fuß fassen können. Also Russland wollte durch diesen Einsatz natürlich auch zeigen, dass an diesem Land kein Weg vorbeiführt in der arabischen Welt.
So, jetzt hast du gesagt, zwischenzeitlich haben die Rebellengruppen relativ viel Kontrolle über das Land ausgeübt, haben Assad ganz schön in die Defensive gedrängt. Heißt das, die sind jetzt mittlerweile faktisch besiegt?
Jein, also es gibt ja unterschiedliche Rebellengruppen, da müssen wir unterscheiden. Also ursprünglich, 2011, war das ja auch eine Demokratiebewegung. Die gibt es aber tatsächlich eigentlich nicht mehr. Noch übrig sind hauptsächlich die Islamisten. Und da gibt es also verschiedene Regionen einfach auch. Die Region Idlib, das ist die letzte Hochburg der Rebellen in Syrien. Da sind auch türkische Soldaten stationiert, aber in der Provinz haben eben hauptsächlich Islamisten das Sagen. Dort kommt es auch immer wieder zu Gefechten. Da sind Kliniken und Schulen geschlossen. Da leben 100.000 Menschen in Flüchtlingslagern. Also die humanitäre Situation ist auch einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Es gibt noch andere Regionen, die nicht unter Assads Kontrolle sind. Der Nordwesten ist in der Hand von pro-türkischen Milizen. Der Nordosten Syriens, den kontrolliert eine von den USA unterstützte kurdisch geführte Miliz. Und dann haben wir natürlich auch noch den Islamischen Staat. Der kontrolliert kein zusammenhängendes Gebiet mehr, aber die Ideologie ist natürlich nicht tot. Also im Untergrund leben viele Kämpfer weiter. Es gibt Schätzungen, dass sich 10.000 Kämpfer im Untergrund befinden, in den Wüstenregionen verstecken, sich dort zurückgezogen haben. Die Organisation versucht auch, sich neu zu bilden, also rekrutiert Anhänger, zum Beispiel auch im Internet. Es gibt da auch immer wieder Berichte, auch zum Beispiel von der UN, die sagen, dass der Islamische Staat immer noch Zugang zu Millionen Dollar an Geldreserven hat, dass die wirklich sich neu organisieren, ihren regionalen Gruppen mehr Autonomie geben, um den Handlungsspielraum zu erweitern. Es steigt auch wieder die Zahl der Anschläge des IS, also im Nordosten Syriens zum Beispiel töten sie Menschen bei Überfällen, verüben Anschläge, nehmen Geiseln, um dann auch Lösegelder zu erpressen. Also die großen Kampfhandlungen, die haben sich verringert, aber unter anderem Anschläge und kleinere Angriffe, die gibt es weiterhin.
Und die Türkei, die mischt auch mit, gerade im Norden.
Ja, das hängt mit dem türkisch-kurdischen Konflikt auch zusammen. Also die Türkei will einfach ein zusammenhängendes kurdisches Gebiet verhindern. Es leben ja Kurden im Osten der Türkei, aber eben auch im Norden Syriens, im Irak. Und ein zu großer Einfluss der Kurden in Syrien könnte eben auch die Autonomiebestrebungen der Kurden in der Türkei bestärken. Und das ist quasi, flapsig gesagt, der Türkei ihr Ziel, das zu verhindern. Also sie wollen den Traum vom kurdischen Staat verhindern. Aktuell kontrolliert die Türkei nur einen kleinen Teil der Provinz Idlib.
Du hast jetzt alle Gruppen aufgezählt, die da mitmischen noch in diesem Konfliktfeld Syrien. Kann man dennoch sagen, dass mittlerweile so etwas herrscht, wie, ich will jetzt nicht sagen Waffenstillstand, aber so ein, brüchiger Status quo. Es verschiebt sich nicht mehr so viel.
Ja, also die großen Konfliktlinien, die sind wirklich mehr oder weniger stabil. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt immer wieder noch Anschläge vom IS. Es gibt Angriffe auch des Regimes weiter. Aber es ist schon so, dass sich eine Art Status quo eingeschlichen hat. Also sieht man zum Beispiel auch dran, dass die arabischen Staaten teils ihre Beziehungen zum Assad-Regime, ihre Beziehungen zu Syrien wieder normalisieren. Also Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben schon vor 3 Jahren wieder ihre Botschaften in Syrien eröffnet. Auch die Beziehungen zu den Nachbarländern Jordanien und Libanon, die verbessern sich. Die Golfstaaten, ich hatte gerade schon die Vereinigten Arabischen Emirate kurz erwähnt. Saudi-Arabien hat auch sein Anti-Assad-Engagement, könnte man sagen, zurückgefahren. Und Ägypten zum Beispiel ist seit der Machtübernahme des Staatspräsidenten Sisi auch wieder ein Unterstützer des Assad-Regimes. Also hier zeigt sich schon eine Veränderung auch des Statuses Syriens oder des Assads-Regimes in der Region wieder ein.
Das heißt, man richtet sich sozusagen mit den Realitäten ein. 70% kontrolliert Assad wieder. Wie geht das Regime innerhalb seines Territoriums mit seinen Gegnern um?
Sehr hart. Also wirklich seit dem ersten Tag der Aufstände 2011 kann man sagen, dass das Assad-Regime mit vollster Härte gegen die Gegnerinnen und Gegner vorgegangen ist. Also Foltern zum Beispiel war auch nicht nur während der Hochzeit des Kriegs auf der Tagesordnung. Das passiert auch heute noch. Die Horrorgefängnisse des syrischen Regimes. Die haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder traurige Schlagzeilen gemacht. Und nach allen Berichten, die uns vorliegen, herrschen da wirklich weiterhin grausame Zustände. Und Assad hat ja auch insgesamt in den letzten Jahren einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt. Also hat Schulen, hat Krankenhäuser bombardiert, hat chemische Waffen gegen die Menschen eingesetzt und auch andere grausame Taktiken, also zum Beispiel Belagerung oder Blockaden von Stadtteilen. Also während diesen Belagerungen sind wirklich Menschen verhungert. Also man könnte regelrecht sprechen von einem Aushungern von Stadtteilen, von Städten.
Jetzt wird ja hin und wieder von bestimmten politischen Kräften in Europa, auch mit Blick auf die syrischen Flüchtlinge hier gesagt, große Teile des Landes seien mittlerweile wieder sicher. Klammer auf, dann können sie ja eigentlich auch wieder zurück. Klammer zu. Das ist der Subtext. Ist das wirklich so?
Also meiner Einschätzung nach nicht. Sicher für wen? Also sicher ist der Teil, der von Assad kontrolliert wird, nur für die Assad-Anhänger. Die Menschenrechtslage in Syrien, die in diesen von Assad kontrollierten Gebieten, muss man ja immer dazu sagen, die ist sehr, sehr problematisch. Also es gibt da weiterhin, wie gesagt, Foltern und dass Menschen verschwinden. Und gerade die Rückkehrer, ne? Also du hast angesprochen, können Menschen wieder zurückgehen. Gerade die Flüchtlinge, die zurückkehren, werden auch gefoltert. Also Amnesty International hat da zum Beispiel Recherchen gemacht, Berichte veröffentlicht, dass auch mehrere Rückkehrer in den Gefängnissen ums Leben gekommen sind. Also dass da syrische Geheimdienste ohne Beweise den Rückkehrern vorwerfen, dass sie bewaffnete aufständische Gruppen oder eben den IS unterstützt haben und sie als Feinde Syriens bezeichnen. Also das kommt nach diesen Recherchen einfach weiterhin vor. Also die Kämpfe können zu Ende sein, die großen Kriegskämpfe, aber die systematischen Menschenrechtsverletzungen durch die Geheimdienste, so sagen das Amnesty International und andere Organisationen, die sind nicht vorbei.
Wie geht's den Menschen jenseits der Kriegsgefahr? Wie ist die humanitäre Situation?
Zusammenfassend katastrophal. Also die Menschen brauchen Wasser, Medikamente, Schulbildung. Sehr viele Menschen leiden Not und zwar tatsächlich sowohl in den Gebieten, die Assad kontrolliert, als auch in den Gebieten, die von den Aufständischen kontrolliert werden. Aber man muss natürlich schon wirklich sagen, am schlechtesten, am allerschlechtesten geht es den Menschen in den Flüchtlingslagern. Also Millionen Syrer sind auf der Flucht. Für uns sind häufig die, die nach Deutschland gekommen sind, vor allem auf dem Schirm. Aber die meisten Menschen sind ja im Libanon, in Jordanien oder in der Türkei untergekommen. Aber eben auch innerhalb des Landes in Flüchtlingslagern. Und da ist es zum Beispiel halt auch im Winter jetzt gerade sehr, sehr schwierig. Die Zelte mit Plastikplanen, der Regen und die Kälte, das setzt einfach den Menschen zu. Die Armut, also viele Kinder in den Flüchtlingslagern gehen eben nicht in die Schule, arbeiten stattdessen, müssen Müll sammeln. UNICEF hat da auch Zahlen veröffentlicht, die schätzen, dass 80-90% der syrischen Kinder auf Nothilfe angewiesen sind, dass sie 80-90% unterhalb der Armutsgrenze leben, sind einfach Lebensmittel unheimlich teuer. Und dann kommt ja auch noch die Pandemie dazu. Also die medizinische Versorgung liegt sowieso am Boden, die Krankenhäuser wurden zerstört und dann kommt noch so eine Situation dazu. Also es ist tatsächlich eine sehr schwierige humanitäre Situation, auch weil es auch sehr schwierig ist, Hilfsgüter zu den Menschen zu bringen.
Also trübe Aussichten. Miriam, danke für deine Schilderung.
Gerne.
Das war es heute wieder von mir. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann geht das am einfachsten per Mail. dertag@deutschlandfunk.de ist die Adresse. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.